Von diesem Haus können einem Fotografien gar keinen Eindruck vermitteln. Man muss sich in diesem Raum bewegen. Sein Rhythmus ist wie Musik.
Hörforum, der Podcast über Kunst. Vom Mädler Art Forum, Kunstraum für Leipzig.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur Ausstellung über die Villa Tugendhat und Ludwig Mies van der Rohe im Mädler Art Forum. Wie im Eingangszitat von Ludwig Hilbersheimer erwähnt, ist es schwer, aus der Ferne einen Eindruck von diesem großartigen Kunstwerk zu geben. Wir wollen es dennoch versuchen und uns in zwei Podcast-Folgen näher mit den Auftraggebern, dem Architekten sowie mit dem von ihm geschaffenen Anwesen beschäftigen. Die Villa Tugendhat wurde in den Jahren 1928 bis 30 von Mies van der Rohe für die Eheleute Grete und Fritz Tugendhat gebaut. Wie müssen wir uns die damalige Zeit vorstellen, als das Haus geplant und gebaut wurde? Die Verheerungen des Ersten Weltkriegs lagen knapp 10 Jahre zurück. Aus der Habsburger Monarchie war die Tschechoslowakische Republik hervorgegangen. Brünn war weiterhin eine starke Industriestadt, insbesondere aufgrund der Textilbranche. Namhafte Architekten machten Brünn in der Zwischenkriegszeit zu einem Zentrum der Moderne, was sich auch in dem 1928 eröffneten neuen Messegelände im internationalen Stil manifestierte. Seit 1924 hatte sich die wirtschaftliche Situation auch in Deutschland für einige wieder erheblich verbessert, sodass die Zeit von 1924 bis 1929 auch als die Roaring Twenties, die goldenen 20er Jahre mit einem Wirtschaftsaufschwung und einer Blütezeit für Kunst, Kultur und Wissenschaft bezeichnet wird. So wurde zum Beispiel in Berlin Jaroslav Hašeks Roman »Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig« von Erwin Piscator mit Trickfilmsequenzen von Georges Grosch für die Bühne inszeniert. Erich Maria Remarque veröffentlicht seinen Erfolgsroman »Im Westen nichts Neues« und Max Beckmann erhielt 1928 den Reichsehrenpreis deutscher Kunst und war auf dem Höhepunkt seiner Anerkennung in Deutschland. Über dem Ganzen schwebten jedoch die drohenden Wolken des immer stärker werdenden Nationalsozialismus. In dieser Zeit überlegen die Neuvermählten Grete und Fritz Tugendhat in Brünn, sich eine Familienvilla bauen zu lassen. Beide wünschen sich ein geräumiges, modernes Haus und insbesondere für Fritz Tugendhat waren Zimmer, die bis an die Decke mit Figürchen und Zierdecken vollgestopft waren, ein Gräuel. Wer waren die zukünftigen Bauherren? Grete wurde 1903 und Fritz 1895 in Brünn geboren. Beide stammen aus jüdischen Familien von Industriellen und Textilunternehmern, die bereits über mehrere Generationen in Mähren ansässig waren. Gretes Eltern, Marianne und Alfred Löw-Bär, gehörten zu einer Großfamilie, die mehrere Textil-, Zucker- und Zementfabriken betrieben. Es war vor allem Grete, die das Verlangen hatte, den damals bereits angesehenen Künstler Mies van der Rohe anzusprechen. Während ihrer nur 6 Jahre dauernden ersten Ehe mit dem Industriellen Hans Weiß lebte sie seit 1922 in Berlin. Die Ehe war nicht sehr glücklich, sodass Grete sich vermehrt in den Kreisen der intellektuellen und künstlerischen Bohème aufhielt, die sich im Berliner Haus des Sammlers und Kunsthistorikers Eduard Fuchs traf. Dieser lebte in einer von Mies van der Rohe entworfenen Villa. Wer war Mies van der Rohe? Er wurde 1886 als Ludwig Mies in Aachen im Dreiländereck Deutschland, Belgien, Niederlande geboren. Dem Nachnamen seines Vaters fügte er erst später den flämischen Namen seiner Mutter Rohe und das frei erfundene van der hinzu. Er besuchte die Aachener Domschule und arbeitete im Steinmetzbetrieb seines Vaters. Ein Studium an der Aachener Hochschule konnte sich seine Familie nicht leisten und so arbeitete er in örtlichen Architekturbüros. Hier wurde sein früh ausgeprägtes Zeichentalent und sein Interesse an philosophischen Büchern deutlich. Mit 19 Jahren ging er nach Berlin und fand eine Anstellung bei Bruno Paul, einem der damals bekanntesten Architekten und Designer Deutschlands. Sowohl dieser als auch sein erster Auftraggeber, der Berliner Philosophieprofessor Alois Riehl, ein führender Nietzsche-Experte, förderten ihn. Danach wechselte er zu dem noch angeseheneren Architekten Peter Behrens. Behrens sollte zum führenden Architekten der Vorkriegsjahre aufsteigen und Mies nachhaltig prägen. Dort lernte er auch Walter Gropius und seine fortschrittlichen Ideen kennen. In diese Zeit fiel auch der Bau des Hauses des Kunsthändlers Hugo Perls, in dem Grete Tugendhat später verkehren wird. Hier war sein Baustil noch ganz im Neoklassizismus verhaftet und zeigte kaum innovative Ansätze. 1913 heiratete er die wohlhabende Fabrikantentochter und Tänzerin Ada Auguste Brun und eröffnete sein eigenes Architekturbüro. Danach bediente er, vielleicht vor dem Hintergrund der rasch wachsenden Familie, er bekam 3 Töchter, überwiegend großbürgerlich, konservativ eingestellte Auftraggeber mit konventionellen Bauten. 1921 trennte sich das Paar und im Jahr darauf suchte Mies wieder Anschluss an die Avantgarde. Bekannt sind seine Entwürfe für Hochhäuser aus Stahl und Glas aus den Jahren 1921 bis 1922. Er realisierte in Guben ein Familienhaus für Erich Wolf und in Krefeld die Wohnhäuser für Hermann Lange und Josef Esters. In dieser Zeit lernte er auch den Theologen und Philosophen Romano Guardini kennen, der seine theoretischen Gedanken über die Architektur maßgeblich beeinflussen wird. Daraus entstehen Maximen, für die Mies berühmt sein wird, wie Baukunst wurzelt im Zweckhaften, reicht aber in den Bezirk geistigen Seins. Oder das Einfache ist nicht simpel. Berühmtheit erlangt Mies 1927 durch den Bau der Stuttgarter Weißenhofsiedlung. Bei diesem internationalen Vorzeigeprojekt für das sogenannte Neue Bauen hatte er die Gesamtprojektleitung inne. In jener Zeit hat auch seine Lebens- und Schaffenspartnerin Lilli Reich eine wichtige Rolle gespielt. Sie war eine erfolgreiche Designerin und Innenraumgestalterin und seit 1920 bereits im Vorstand des Deutschen Werkbund. Ende der 20er Jahre schufen sie gemeinsam bahnbrechende europäische Werke, den Deutschen Pavillon für die Weltausstellung in Barcelona und das Haus für die Familie Tugendhat in Brünn. Zurück zu den Tugendhats, die Ende Juli 1928 in Wien heirateten. Sie kannten sich bereits seit ihrer Kindheit. Im September desselben Jahres kam Mies van der Rohe auf Einladung der Neuvermählten nach Brünn und ist von der Lage des Grundstücks und dem herrlichen Blick auf die Stadt verzaubert. Auch ist er überrascht von dem hohen Niveau der Brünner modernen Architektur. Er nimmt den Auftrag an. Das Grundstück und die Finanzierung des Baus hatte Grete zur Hochzeit von ihren Eltern geschenkt bekommen, die am Fuße des Hanges ihre eigene Jugendstilvilla bewohnten. Das Haus war die Vorauszahlung für ihr Erbe, weil sie, im Unterschied zu ihren beiden Brüdern, nicht an den Fabriken beteiligt war. Die Bauern haben damals sicherlich nicht geahnt, dass Mies an diesem historischen Ort, wo 1860 bereits die erste Villenkolonie in Brünn entstanden war, sein berühmtestes europäisches Bauwerk entwerfen sollte. Bereits an Silvester 1928 besuchte das Ehepaar Mies in dessen Berliner Büro, um sich mit dem Bauprojekt ihres Familienhauses vertraut zu machen. Bis auf wenige Anmerkungen waren sie mit den Ideen des Architekten einverstanden. Es war wohl ein ideales Zusammentreffen gleicher Weltanschauungen, einem gleichen Daseinsgrundgefühl, wie es Grete Tugendhat in einem späteren Artikel ausdrückte. Auch wenn sie sich anfangs ein viel kleineres und bescheideneres Haus vorgestellt hatten, ließen sie sich vom Enthusiasmus des Architekten überzeugen. Auch die Abwicklung des Bauverfahrens im städtischen Bauordnungsamt verlief reibungsfrei, obwohl das Vorhaben gegen eine Vielzahl von Richtlinien verstieß. Man erwartete sich wohl von diesem Haus einiges zu lernen. Ein Beweis für die liberale Atmosphäre und Aufgeschlossenheit für die Moderne, die zur damaligen Zeit in Brünn herrschten. Im Juni 1929 wurde mit dem Bau begonnen. Wichtig für die Realisierung war auch die Beteiligung des Bauleiters, Hermann John Hagemann, einem kompetenten und auch kreativen Architekten, der schon den Bau des Pavillons in Barcelona begleitet hatte. Der Bau bedeutete für Mies van der Rohe sehr viel. Er entwarf jede Einzelheit bis zu den Türklinken. Die Tugendhatz liebten den Bau vom ersten Augenblick an und lebten ab Dezember 1930 zusammen mit der aus Gretes erster Ehe stammenden ältesten Tochter Hanna und den Söhnen Ernst und Herbert fast 8 Jahre lang in ihrem Familienhaus. Grete Tugendhatt unterstützte im Vorstand die Arbeit der Liga für Menschenrechte, die seit 1933 Hilfe für die Flüchtlinge aus Deutschland organisierte. Mit dem Anschluss Österreichs im Jahr 1938 war ihnen daher klar, was das für sie und die jüdische Bevölkerung bedeutete, und sie emigrierten in die Schweiz. Fritz Tugendhatt hielt sich auch nach der Emigration noch längere Zeitspannen in Brünn auf und konnte dabei wesentliche Teile der Möbel außer Landes schaffen. Diese befinden sich heute im Museum of Modern Art in New York und bei den Kindern. Im Januar 1941 reiste die Familie wegen verwehrter Einreisemöglichkeit in die USA weiter nach Venezuela, wo ihre Töchter Ruth und Marie Daniela geboren wurden. 1950 kehrten sie nach St. Gallen in die Schweiz zurück. Im Jahre 1967 wurde die Villa von Grete Tugendhatt zum ersten Mal seit ihrem Weggang wieder besucht. Anlass war eine von dem Brünner Architekten František Kalivoda initiierte Ausstellung und Konferenz zu Mies van der Rohe und der Villa Tugendhatt. Ihre damalige Rede, die sie auf Tschechisch hielt, ist in der deutschen Übersetzung in der Ausstellung zu hören. Sie gibt ein authentisches Zeugnis über die Umstände der Entstehung und den Verlauf der Bauarbeiten der Villa. Mit dem tragischen Unfalltod von Grete Tugendhatt 1970 und dem Tod von František Kalivoda 1971 schloss sich für viele weitere Jahre die Perspektive für die Erneuerung und Restaurierung der Villa Tugendhatt. Und wie ging es für Mies van der Rohe nach der Fertigstellung der Villa weiter? In den Jahren 1930 bis 1933 war er Direktor des Bauhauses in Dessau, bis die Kunstschule von den Nationalsozialisten geschlossen wurde. 1938 ging Mies in die USA und wurde 1944 US-amerikanischer Staatsbürger. In Chicago eröffnete er ein eigenes Architekturbüro und entwarf dort den neuen Hochschulcampus für das Illinois Institute of Technology, wo er mehrere Generationen von Architekten ausbildete. In den 10 Jahren 1948 bis 1958 realisierte er in Chicago und New York Hochhausgebäude. Sein einziges Privathaus in den USA ist das Farnsworth House, das die Barriere zwischen Innen- und Außenraum bereits völlig aufhebt. In sein Geburtsland Deutschland kehrte er für das Projekt der neuen Nationalgalerie in West-Berlin zurück. An der Eröffnung 1968 konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr teilnehmen. Er starb am 17. August 1969 in Chicago. Den ersten Podcast schließen wir mit einem Zitat von Mies van der Rohe. Ich designe keine Mode, ich kreiere Träume.
Sie hörten Hörforum, der Podcast über Kunst vom Mädler Artforum, Kunstraum für Leipzig. Eine Initiative der Stadt-Dema-Stiftung.